Deutschlandfunk.
Drusische Milizen kämpfen gegen Beduinengruppen. Syrische Regierungstruppen greifen ein. Und auch Israel mischt mit. In Suweida im Süden von Syrien.
Trotz einer vereinbarten Waffenruhe gibt es im südlichen Syrien weiter tödliche Gewalt.
Israel's military says that it has attacked the entrance gate of the Syrian military headquarters in the capital Damascus.
Bei dem Konflikt sollen nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 360 Menschen auf beiden Seiten ums Leben gekommen sein. Und auch die USA hatten sich in die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung der Krise eingeschaltet.
Ala al-Sadd kommt aus der Provinz Suweida und lebt heute in Dresden. Für ihn gerade am wichtigsten: Kontakt zur Familie bekommen.
Manche Familienmitglieder erreichen wir auch aktuell nicht. Also es ist gerade eine sehr, sehr große Ungewissheit und ja, ich mache mir sehr viele Sorgen.
Wir ordnen in dieser Folge, wer gerade gegen wen kämpft und was der Konflikt für die Zukunft Syriens bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News sprechen wir mit Menschen, die von Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, betroffen sind. Ihr hört ihre Perspektiven und wir ordnen das Ganze ein. Seit Sonntag ist er pausenlos am Handy, checkt in WhatsApp-Familiengruppen, wie es seinen Verwandten in Syrien geht.
Mein Name ist Ala al-Sadd, ich bin 22 Jahre alt und ich gehöre zur religiösen Minderheit der Drusen. Ich lebe seit 2014 in Deutschland und studiere in Heidelberg Politik- und Bildungswissenschaften.
Ala hat genau dort gewohnt, wo der Konflikt zwischen Drusen, Beduinen und der syrischen Übergangsregierung eskaliert ist.
Und das ist gerade eine für mich ungreifbare Situation, weil ich bin mit solchen Meldungen insgesamt aus Syrien aufgewachsen, aber das ist eins der Male, wo es sehr, sehr direkt meine Familie und meine Cousins und meine Cousinen und meine Tanten betrifft. Und die Distanz dazu ist sehr schmerzhaft, weil ich nichts tun kann und nur darauf hoffen kann, dass nicht noch mehr Menschen verletzt werden. Genau, also es ist eine sehr komische Situation für mich.
Ala, kannst du mal beschreiben, was hörst du denn gerade aus Suweida? Also was für Nachrichten schickt ihr euch in der Familiengruppe gerade hin und her?
Natürlich ganz viele schreckliche Videos und Bilder von der Situation in Suweida, Leichen, die auf den Straßen rumliegen. Es ist in solchen Situationen immer schwierig mit Videos, die geteilt werden, um bestimmte Meinungen zu prägen oder um Angst zu schüren. Und man weiß nicht, ob das stimmt oder ob das wirklich diese Straße ist oder ob das wirklich diese Menschen sind oder ob es dieses Krankenhaus ist.
Das heißt, das sind keine Videos, die jetzt deine Verwandten selber aufgenommen haben, jetzt irgendwie aus ihrem Fenster raus oder so?
Doch, teilweise auch. Was die Verwandten selber aufnehmen, sind meistens Audios, wo sie mit uns sprechen und wo man im Hintergrund Schüsse hört, Explosionen die letzten Tage. Also das erlebe ich so zum ersten Mal, dass es so nah ist sozusagen. Mhm. Also das Erschreckendste ist auch, dass fremde, bewaffnete Männer mit diesen Autos durch die Straßen fahren und dann einfach nur hoffen, dass sie sich jetzt nicht genau für das Haus entscheiden oder für die Straße etc.
Mhm. Wie gehen deine Verwandten gerade mit der Situation um? Sitzen die in ihren Häusern fest? So klingt das gerade?
Ja, also man, vor allem bis gestern Nacht saßen alle zu Hause und haben die Situation mehr oder weniger abgewartet. Heute ist die Situation ein wenig ruhiger und die Leute gehen auf die Straße, um die ganzen Leichen sozusagen zu identifizieren, zu bestatten etc. Also heute ist sozusagen, heute geht die Verarbeitung von dem Ganzen, was die letzten Tage passiert ist, erst los.
Was genau passiert? Wer gegen wen kämpft und warum? Das kann meine Kollegin vor Ort sagen.
Ich bin Nina Amin und Korrespondentin hier in der Region, unter anderem zuständig für Syrien.
Nina, was wissen wir über die Kämpfe?
Also los ging es am Sonntag im Süden des Landes, in der Gegend um Suweida. Da sind ganz heftige Kämpfe ausgebrochen. Zunächst zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen. Die religiöse Minderheit der Drusen, die lebt dort in dem Gebiet. Als es da so richtig heftig losging, da hat die syrische Regierung Truppen in den Süden verlegt, wie sie sagen, um Zivilisten zu schützen, um die Lage zu stabilisieren. Dann ist als weiterer Akteur noch Israel eingestiegen. Die haben gesagt, sie müssen die Drusen schützen und sie müssen auch darauf achten, dass die syrischen Regierungstruppen sich da unten nicht festsetzen. Da haben sie auch gestern Damaskus bombardiert, also die Hauptstadt Syriens. Kurzum, Gestern Abend gab es dann einen Waffenstillstand, der geschlossen wurde zwischen den Drusen und der syrischen Regierung. Und jetzt scheint es so, als ob sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt. Und wir hoffen, dass es so bleibt.
Warum ist dieser Konflikt gerade jetzt eskaliert?
Also der konkrete Auslöser sozusagen war wohl, dass es einen Raubüberfall gab auf einen drusischen Händler. Und daraufhin haben dann Drusen Angehörige eines Beduinenstammes entführt. Aber warum gerade jetzt diese Spannungen, die dort herrschen zwischen den verschiedenen Konfessionen, die gibt es in Syrien ja schon ganz lange. Und das ist ja auch Ziel der Übergangsregierung, so sagen sie zumindest, diese Minderheiten alle mit einzubeziehen und diese Spannungen zu lösen. Das klappt aber mehr oder weniger gut. Also weil beispielsweise die Drusen, bleiben wir bei denen, die wollen eine gewisse Autonomie. Das ist das, was sie von eh und je wollen. Und sie haben Sorgen, dass sie in diesem neuen Syrien nicht den Platz bekommen, den sie wollen, und dass sie als Minderheit nicht geschützt werden.
Wer sind die Drusen? Also wo leben sie und warum geraten sie immer wieder zwischen die Fronten?
Also die Drusen, das ist eine eigenständige Religionsgemeinschaft, aus dem Islam hervorgegangen. Die leben in großen Teilen im Süden Syriens, aber auch in den Bergen und auf dem Land zwischen Syrien, Libanon und Israel. Also es gibt auch viele Drusen in Israel. Es gibt viele Drusen, die in Israels Armee kämpfen. Deswegen fühlt sich der jüdische Staat auch so als Schutzmacht für die Drusen. Und die Drusen und die Beduinen, das ist ein ganz lokaler Konflikt, dass die Drusen, die mehr Autonomie wollen, eine gewisse Autonomie wollen, immer wieder mit lokalen Kräften dort in Konflikt geraten über verschiedene Streitpunkte, aber natürlich sind das auch konfessionelle Gründe, also die halt immer wieder zwischendurch ausbrechen, und jetzt war halt gerade ein besonders heftiger Ausbruch.
Jetzt lesen wir Berichte von Massakern, Vergewaltigungen, von Leichen, die auf den Straßen liegen. Wie brutal sind die Kämpfe? Was weißt du darüber?
Es gibt ja Berichte von Massakern an Drusen. Da haben uns einige Familien auch Sachen zugespielt. Und auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die hier in Großbritannien sitzt, die hat auch über solche Fälle berichtet. Aktivisten sagen, es gibt aber auch viele Tote, über 350 inzwischen auf allen möglichen Seiten. Also bei den Drusen, aber auch bei den Regierungstruppen. Auch da sind wohl viele Männer in dem Fall gefallen. Es gibt Opfer unter Zivilisten. Also das muss sehr, sehr blutig und brutal dort zugange gewesen sein, weil, wie gesagt, die sind halt alle auch bis an die Zähne bewaffnet, kann man fast sagen. Und das ist ja auch Teil des Prozesses jetzt, in diesem Waffenstillstand darauf hinzuwirken, dass die schweren Waffen zumindest niedergelegt werden.
Zeigt dieser Konflikt denn eigentlich, dass die syrische Übergangsregierung kaum noch Kontrolle hat über die Region an der Stelle, vielleicht auch über das Land?
El-Sharaa, der Übergangspräsident, hat das Versprechen abgegeben, dass er das Land ein will. Er hat gesagt, er will die Minderheiten schützen. Wir erinnern uns, es gab ja vor nicht so langer Zeit auch schon mal eine Ausschreitung gegenüber der Alawiten. Da gab es auch Vorwürfe des Massaker, und da wurde El-Sharaa auch vorgeworfen, er tut nicht genug. Und das ist gerade das größte Problem, dass El-Sharaa da auch nicht als starker Machthaber wahrgenommen wird.
Wie reagiert denn die internationale Gemeinschaft, hast du gerade angesprochen?
Ja, jetzt so langsam kommen die Reaktionen, sehr mahnend natürlich, vor allem, dass man halt den Schutz der Minderheiten gewährleisten muss. Allerdings kommen jetzt auch immer mehr mahnende Worte in Richtung Israel, weil wir dürfen nicht vergessen, gestern waren die Bombardierungen in Damaskus heftig. Also das Verteidigungsministerium, das syrische, wurde angegriffen. Israel tritt schon die ganze Zeit so auf in Syrien, bombardiert verschiedene Stellungen, auch der syrischen Regierung, immer mit dem Argument, sie wollen, dass die Zone an der Grenze zu Israel entmilitarisiert wird. Auf der anderen Seite ist Israel dort selber mit dem Militär präsent, und zwar auch in einer UN-Pufferzone, wo eigentlich niemand präsent sein sollte außer die UN. Also es gibt jetzt sogar schon Befürchtungen, dass Israel hier ähnliche Bestrebungen hat wie im Libanon, wo ja auch die ganze Zeit an der Grenzregion trotz Waffenstillstand weiter Luftangriffe geflogen werden auf den Libanon. Und vor allen Dingen will Israel auch alles andere als einen starken syrischen Präsidenten, weil es ist von Anfang an so, dass Israel dieser Regierung misstraut. Das sind ja islamistische Kämpfer, die sich da zusammengetan haben. Der Übergangspräsident El-Sharaa war früher selber ein Dschihadist. Das hat er jetzt alles abgelegt. Das glaubt Israel aber nicht. Also Netanyahu nimmt ihnen das nicht ab. Und an der Grenze wollen sie auf alle Fälle, dass die syrische Regierung nicht in der Nähe ist, und machen das auch ganz massiv mit der israelischen Armee.
Mhm. Viele haben sich ja nach dem Sturz von Assad große Hoffnungen gemacht, dass es jetzt Frieden gibt in Syrien. Was bedeutet denn jetzt dieser Konflikt der letzten Tage für die Zukunft des Landes?
Man sieht einfach, dass es immer noch ungewiss ist, in welche Richtung Syrien geht. Es gibt große Hoffnung, es gibt auch Anzeichen, gute Wege, die eingeschlagen werden. Aber wir sehen die verschiedenen Spannungen, die bringen das fast dann auch ganz schnell wieder zum Überlaufen. Und es können ganz schlimme Kämpfe passieren. Und es ist auch ein Problem mit al-Sharas Armee. Es wurden ja die verschiedenen islamistischen Kämpfer auch in diese Armee integriert. Das war das Ziel. Aber man merkt halt auch einfach, dass er seine Armee noch nicht richtig im Griff hat. Und dass da auch anscheinend noch immer Kämpfer sind, die dann auch ihr eigenes Ziel verfolgen. Und da muss man schauen, ob die syrische Übergangsregierung das jetzt perspektivisch schafft, die Armee besser in den Griff zu bekommen. Ob al-Sharas schafft, das Land zu einen und wirklich, wie versprochen, die Stabilität für alle im Land zu bringen.
Auch Alaa hofft für seine Familie, dass sich die Situation verbessert, die Waffenruhe anhält. Alaa, wie geht's denn deiner Familie mit der Übergangsregierung gerade? Also, was hat sich für sie nach dem Sturz des Assad-Regimes verändert?
Was sich, glaube ich, zentral verändert hat, ist, die Unsicherheit ist noch größer geworden. Also, weil das von Anfang an nicht klar war, ob die neue Regierung sich an ihre Versprechen hält, die Minderheiten im Land schützen zu können. Und die letzten Tage waren auch genau das, dass man nicht darauf vertrauen kann, dass die Regierung diesen Schutz bietet und dass eben Minderheiten nicht geduldet werden.
Das heißt, machst du dir Sorgen um deine Familie vor Ort, um die Sicherheit?
Absolut. Also ich bin gerade auch seit 2 Tagen eigentlich in dieser WhatsApp-Gruppe und es kommen ständig, also meine Familienmitglieder schicken Namen in diese Gruppe von Verstorbenen und manche Familienmitglieder erreichen wir auch aktuell nicht. Und also es ist gerade eine sehr, sehr große Ungewissheit. Und ja, ich mache mir sehr viele Sorgen.
Das heißt, du weißt gerade aus deiner eigenen Familie bei manchen Leuten nicht, wie es denen geht?
Ja.
Okay, das klingt sehr hart. Jetzt hast du eben aber gesagt, dass der Waffenstillstand eingetreten ist. Das klang jetzt bei dir auch so, als wenn deine Familie sich wieder raustraut?
Genau, also so, ich glaube, das ist eher die Situation insgesamt in Sweida, in der Stadt, dass die Leute eben sich raustrauen, um die Lage so ein bisschen zu überblicken und das sind meistens eben die jungen Männer aus der Stadt und die berichten dann nach Hause, wie es draußen aussieht, aber so richtig raustrauen und für alle gilt das natürlich nicht.
Was wünschen sich denn deine Verwandten vor Ort?
Also das, was gerade akut der Wunsch ist, ist natürlich, dass es bei diesem Waffenstillstand bleibt, dass dieses Bedürfnis nach Minderheitenschutz in Syrien auch in der internationalen Gemeinschaft ernst genommen wird und dass trotz der positiven Entwicklung mit dem Fall des Assad-Regimes nicht davon ausgegangen wird, dass Syrien wieder ein stabiles Land ist, weil es kann nach 14, 15 Jahren Bürgerkrieg einfach nicht möglich sein,
ja,
dass es wieder stabil und sicher ist.
Das klingt jetzt so, als hätte Alaa keine Hoffnung für Syrien. So ist es aber nicht.
Ich wünsche mir, dass ich irgendwann wieder nach Hause kann. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass alle Gruppen in Syrien und alle Menschen in Syrien in Sicherheit leben können und dieses Land wieder aufbauen können. Und ich wäre gerne auch ein Teil davon, weil ich auch mit unglaublichem Privileg hier aufgewachsen bin und gesehen habe, wie es für Jugendliche und für junge Menschen sein kann, wenn ein Staat funktioniert und wenn Bildung funktioniert und wenn es Angebote gibt. Und das wünsche ich mir persönlich auch für die Leute in meinem Alter, auch in Syrien und für die gesamten Menschen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Alissa Ehigiator, Thomas Otto, Ingo Rockenberg, Shukri Gustmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.